Willkommen zur fünften und zugleich letzten Folge von Kapitel 0. Diese Folge ist eine Art Bonusfolge, denn sie wurde als allererstes aufgenommen und sollte ursprünglich nur als Testfolge dienen. Ich unterhalte mich mit Anne Bender, der Programmleitung des erzählenden Bereichs im Karls Verlag. Entsprechend kommt sie also genauso wie Veronika Herzog aus Folge 1 aus dem Lektorat. Und wer diese Folge bereits kennt, wird vielleicht auch die ein oder andere Frage wiedererkennen. Durch ihre besondere Position und Erfahrung im Verlag hat sie jedoch zum Teil ganz andere, jedoch ebenso spannende Antworten parat. Und genau deshalb wollte ich euch diese letzte und zugleich erste Episode des Podcastes nicht vorenthalten. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Zuhören. Beschreibe deinen Beruf in drei Worten, die nichts mit deinem Beruf zu tun haben.
Oha, die nichts mit meinem Beruf zu tun haben. Überraschend, ausdauernd, völlig verrückt.
Das sind zwei, aber nehmen wir. Okay, was war dein letzter Fehlkauf?
Auf den Job bezogen oder auf mich bezogen?
Alles Mögliche.
Mein letzter Fehlkauf. Mein letzter Fehlkauf waren Strohhalme aus Glas, die einen bunten Streifen an der Seite hatten, der mir nicht gefällt.
Und die man wahrscheinlich auch nicht so leicht waschen kann.
Genau.
Nie mehr Kaffee oder nie mehr Schokolade?
Nie mehr Kaffee.
Was wäre deine Fähigkeit als Superheldin?
Meine Fähigkeit als Superheldin wäre, mich irgendwo hinbeamen zu können.
Sehr praktisch. Wenn du eine Eissorte wärst, welche wärst du?
Banane.
Warum?
Schön süß. Schmeckt mir einfach gut.
Welches Buch hat dich als letztes so richtig begeistert?
Von Bernhard Schlink, Das andere Leben oder Ein anderes Leben heißt es, glaube ich.
Das, liebe Zuhörerin, ist Anne Bender. Sie arbeitet seit 23 Jahren bei Carlsen, was mal am Rande gesagt länger ist, als ich auf dieser Welt bin. Heute ist sie die Programmleiterin des erzählenden Bereichs im Verlag und sitzt mir gegenüber, der deutlich weniger Erfahrung, dafür aber mehr neugierige Fragen mit ins Gespräch bringt. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hallo.
Hallo. Ich freue mich auch.
Genau, ich möchte mit ein paar Fragen zu dir starten. Wir haben dich jetzt ja schon ein wenig so kennengelernt und wissen, was du grob machst. Mich würde interessieren, wolltest du schon immer Lektorin werden?
Ja, ich wollte schon immer in Anführungsstrichen. Ich hatte in der Schule eine sehr gute Deutschlehrerin, die irgendwie so mein Faible dafür geweckt hat. Und ab da wollte ich eigentlich immer schon im Verlag arbeiten und auch Lektorin werden.
Und wenn du nichts mit Büchern gemacht hättest, was würdest du dann machen?
Dann würde ich was mit Psychologie machen. Das habe ich auch im Studium schon gemacht und es hat mich auch immer interessiert. Und ich finde, das hat auch eine gute Verbindung. Wenn man mit Texten und mit vielen Kreativen zu tun hat, dann spielt die Psychologie auch immer eine große Rolle.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und was hat dich so früh daran gereizt? Also warum hat dich das so sehr interessiert?
Ich habe einfach unheimlich gerne mit Texten gearbeitet und Texte haben mich immer berührt. Und das hatte für mich auch so eine emotionale Bindung. Das war einfach das, wo so meine Leidenschaft lag oder auch noch liegt.
Und du hast dann wahrscheinlich auch schon immer gerne gelesen?
Ja, ich habe immer gerne gelesen. Ich war nicht so eine Vielleserin, aber ich habe immer gern gelesen, ja.
Kommst du aus Hamburg?
Nein, ich komme ursprünglich aus Westfalen, aus dem Sauerland.
Wo ist es schöner?
Das Schönste ist immer da, wo man gute Freunde und Freundinnen hat und wo der Job passt. Ich habe totales Glück gehabt, überall wo ich gelebt und gearbeitet habe, habe ich mich eigentlich wohlgefühlt und Hamburg finde ich einfach toll.
Sehr gute Antwort. Wo hast du studiert?
Ich habe in Göttingen studiert.
Und was?
Ganz klassisch, Germanistik, Publizistik und Wirtschafts- und Sozialpsychologie.
Und das war dann auch schon von Anfang an mit dem Ziel, Lektorin zu werden?
Genau, ich habe während des Studiums dann auch schon mehrere Praktika in verschiedenen Verlagen gemacht. Ich habe auch bei einer Zeitung mal ein Praktikum gemacht, um zu gucken, ob das auch was für mich ist. Aber es war für mich eindeutig, dass ich in den Verlag wollte.
Lektorat immer genau. Hat das Beste gewesen. Ja, kann ich gut verstehen. Ja. für viele, die vielleicht nicht im Lektorat arbeiten, ist das, was du machst, sicherlich auch einfach noch ja, eine riesige Blackbox. So, deswegen möchte ich auch gerne einfach mal in deinen Beruf vielleicht einen kleinen Einblick geben. Wie würdest du jemandem, der absolut keine Ahnung hat vom Lektorat, erklären, was du machst?
Also ich mache ja inzwischen fast kein Lektorat mehr, weil ich hier mehr in der Preisleitungsebene inzwischen bin. Aber als ich noch als Lektorin gearbeitet habe, gibt es eigentlich zwei Wege. Einmal ist das, dass man Lizenzen betreut, also Texte, die wir im Ausland einkaufen, englische Texte, manchmal auch französische oder aus dem skandinavischen Bereich. Oder man arbeitet direkt mit deutschen Autorinnen und Autoren zusammen. Und dann geht es immer darum, zusammen Ideen zu entwickeln, dann die Texte zu redigieren, in Zusammenarbeit mit den Autoren oder mit den Kreativen, Illustratoren zu suchen. Und dann kommt aber noch ein ganzer Rattenschwanz dazu. Man muss das Buch auch von Anfang an schon verkaufen, sowohl im Haus, wenn wir das vorstellen, in den Programmsitzungen, dass der Funke da schon überspringt, als auch dann nach außen, wenn wir Verkaufskonferenzen haben, das unseren Vertreterinnen verkaufen, die das dann wieder den Buchhandlungen verkaufen. Das ist ganz wichtig, aber das Wichtigste ist eigentlich, dass man für den Text an sich brennt, nur dann kann der Funke auch richtig überspringen. Also das ist ganz, ganz wichtig in der Auswahl der Texte oder auch in der Auswahl der Kreativen, mit denen man dann zusammenarbeitet.
Und wer entscheidet am Ende, ob das Buch in den Verlag kommt oder nicht?
Das entscheidet das Team. Also die Lektorinnen sitzen einmal in der Woche zusammen und diskutieren über die Bücher, die sie gelesen haben und überlegen dann, welches eingekauft wird. Und dann gibt es eine Programmleiterin, das ist die Konstanze Gölz in dem Fall, die dann nochmal den Daumen hoch oder runter senken kann. Aber ich glaube, der geht es genauso wie mir, wenn die Lektorinnen, und meistens sind es ja Frauen in unserem Bereich, da absolut brennt und die haben so viel Erfahrung, so viel gelesen, dann sollte man das tunlichst machen. Und das geschieht, würde ich mal sagen, in 99,9% der Fälle auch.
Wie war das für dich, das erste Mal so eine Entscheidung zu treffen, ob ein Buch genommen wird oder nicht? Also hat man da
Das
eine gewisse Verantwortung, ein Verantwortungsgefühl?
ja, man hat immer die Verantwortung, man hat natürlich auch eine Kalkulation und muss gucken, ob wir, hat da eine Vorstellung, wie viel müssen wir davon verkaufen, um die Kosten wieder einzuspielen. Und die Entscheidung ist toll. Also wenn man die Entscheidung hat, dann liest man natürlich viel motivierter, als wenn man weiß, das kann ich gar nicht selber entscheiden. Und das macht richtig Spaß und wir sind ja in einer großen Konkurrenz zu allen anderen deutschen Kinder- und Jugendbuchverlagen. Und wenn wir dann mitbieten, da gibt es richtige Auktionen dann für die Titel und wir kriegen den Titel nicht, dann ist die Enttäuschung oft groß, weil wir wirklich sehr, sehr viel lesen und sehr wenig davon dann wirklich in Frage kommt.
Also passiert das häufiger mal, dass man einem Titel richtig hinterher trauert.
Ja, das passiert häufiger und dann guckt man natürlich mit Argusaugen, wie entwickelt er sich woanders? Und ist so ein bisschen traurig, weil das wirklich oft sehr, sehr besondere Titel dann sind.
Genau, du sagtest eben schon, das klassische Lektorat machst du eigentlich gar nicht mehr. Was ist jetzt besonders für dich anders als Programmleiterin?
Also ich, auf meiner Seite ist jetzt mehr so das strategische Denken, wo gehen die einzelnen Programmbereiche hin? Also ich arbeite mit drei Führungsfrauen zusammen, die die einzelnen Programmbereiche leiten. Das ist einmal das Hardcover und das Taschenbuch zusammen. Dann haben wir ein digitales Imprint und einen Erstlesebereich. Und mit den drei Frauen zusammen überlege ich dann, wie viele Titel machen wir, welche Titel haben wir eingekauft, wollen wir was ausweiten, wollen wir was einstellen. Ich bin auch Teil der Geschäftsleitung, da geht es dann um ganz übergeordnete Themen, zum Beispiel die ganze Corona-Zeit, wie kommen wir da gut durch? Was macht das wirtschaftlich mit uns? Wollen wir was dazu kaufen? Wo gibt es gerade Probleme? Oder auch viele Personalthemen, Einstellungen? Geht es allen gut? Wie bewältigen wir den Arbeitsaufwand? Was tut sich im Markt? Jetzt die ganze KI-Thematik, was kommt da auf uns zu? Also vor allen Dingen so übergeordnete Themen.
Also höre ich daraus, dass du auch sehr viele Bälle auf einmal in der Luft halten musst und viel, viel im Blick haben musst.
Ja, auf jeden Fall, aber das reizt mich aus und es macht mir auch Spaß.
Und gibt's, also du sagst schon, die Aufgaben reizen dich, es wäre auch schade, wenn nicht, aber Gibt es trotzdem was, was du irgendwie vermisst an dieser klassischen Lektoratsarbeit, dass du sagst, das würde ich eigentlich, hätte ich Zeit, lieber mehr machen?
Manchmal fehlt mir so ein bisschen die Akquise, also selber zu gucken, Sachen zu entdecken und dafür zu brennen und mich zu freuen, wenn das Buch dann erscheint. Manchmal lese ich noch mit, also wenn sich keiner entscheiden kann oder wenn es sehr teuer wird, wenn wir sehr viel Geld investieren müssen, dann lese ich noch mit, damit ich da auch das gut meiner Chefin gegenüber dann argumentieren kann, warum wir das unbedingt einkaufen müssen. Das fehlt mir manchmal, ja.
Stehst du viel im Kontakt mit AutorInnen oder sonstigen Kreativen?
Weniger, das machen mehr die Programmleiterinnen und die Lektorinnen. Damit habe ich dann leider nicht mehr so viel zu tun.
Und wie arbeiten LektorInnen im Team? Arbeitet man viel für sich oder wird auch viel gemeinsam entschieden, gemeinsam beraten?
Wie läuft das? Also ich glaube, das ist so 50-50 vielleicht. Also natürlich macht man die Arbeit am Text alleine, aber man kann sich jederzeit die Expertise von den anderen holen, wenn man so das Gefühl hat, das stimmt, ist noch nicht stimmig oder ich suche irgendwie ein anderes Wort und ich finde das nicht. Und dann werden auf jeden Fall Titel und Cover zusammen diskutiert. Welche Titel man einkauft, wird diskutiert, wann man die veröffentlicht. Also das sind alles Teamentscheidungen, aber die Arbeit direkt mit der Autorin oder mit dem Autor oder mit der Übersetzerin ist natürlich dann eine Arbeit, die man alleine mit den jeweiligen Kreativen macht.
Genau, du erwähnst, dass du häufig trotzdem nochmal oder manchmal trotzdem noch über Titel rüberliest. Obwohl es ja eigentlich Kinder- und Jugendliteratur ist, kommt es trotzdem vor, dass du überrascht oder begeistert wirst von den Büchern, die eigentlich vielleicht gar nicht für deine Zielgruppe erstmal geschaffen wurden?
Das war ja von Anfang an so. Ich war ja immer schon dann zu alt, in Anführungsstrichen. Also wenn wir Bücher für Achtjährige machen, das ist aber ja eine Erfahrungssache. Man hat die Zielgruppe im Auge und jetzt gerade entwickeln sich auch immer wieder neue Zielgruppen. Also jetzt haben wir ja die ganzen Romance- und Romantasy-Titel, wo wir schon mehr in die Belletristik ja auch gehen. Es ist auch eine neue Zielgruppe für uns und ich finde, es gibt immer die Titel, die man für eine spezielle Zielgruppe macht und Titel, für die man so ein bisschen auch für sich macht und hofft, dass man aber trotzdem mit dieser Begeisterung auch ganz viele andere anstecken kann.
Kann ich mir vorstellen, dass das dass man das auch im Buch teilweise merkt, wenn da begeistert dran gearbeitet wurde, natürlich. Ja. Und man kennt ja auch den Effekt, dass Eltern sich an irgendwelchen Kinderbüchern erfreuen, die sie eigentlich ja nur vorlesen wollen und dann merken, finde ich selbst gar nicht so
schlecht, ne? Schlecht, ist immer noch toll. Es sind ja auch so Klassiker, die man immer wieder lesen kann oder die man dann begeistert seinen Kindern vorliest oder dadurch, dass die Zielgruppe immer weiter in die Belletristik wandert, ist das nach oben im Alter ja sowieso offen.
Das auch, aber selbst bei so Erstlesertiteln, also ich habe jetzt letztens gerade Rico und die Tuchlaterne gelesen und das war irgendwie auch, hat mir Spaß gemacht, so obwohl es ja wahrscheinlich nicht gerade für mich geschrieben wurde.
Also ich glaube, man braucht einfach auch diese Begeisterung, dass man solche Texte lesen kann und sich immer noch dafür begeistert oder die irgendwas in einem zum Klingen bringen oder einen berühren. Sonst sollte man, glaube ich, einen anderen Beruf wählen und Sachbücher machen oder.
Ja, auf jeden Fall.
Man braucht schon auch ein bisschen, finde ich, was Verspieltes oder einen Sinn für Skurriles oder für kindliche Themen oder so, sonst könnte man das gar nicht machen. Aber die Bandbreite ist ja riesig, ne? Also von ab 6 bis Open End sozusagen. Also von daher ist das immer spannend, dass man nicht nur so eine Zielgruppe im Fokus hat.
Bist du ein Kind geblieben in der Hinsicht?
Ja, sicherlich. Ja, ich kann mich auch für Illustrationen begeistern und habe die ein oder andere auch schon gekauft, einen kleinen Hasen oder so, weil ich den irgendwie ganz toll fand.
Ja.
Ich glaube, das bleibt nicht aus.
Sehr schön. Ich möchte ein bisschen zurückrudern in der Zeit. Ich habe schon erwähnt, dass du bereits seit 23 Jahren bei Carlsen bist, eine ganze Menge. Was hat sich verändert?
Für mich hat sich ganz viel verändert, weil als ich zu Carlsen kam, habe ich erstmal nur mich ums Taschenbuch gekümmert und dann kamen immer mehr Programmbereiche dazu und meine Aufgaben haben sich immer verändert und das war auch das, was das für mich spannend gemacht hat. Ich glaube, wenn ich nur da beim Taschenbuch geblieben wäre, dann wäre mir das irgendwann auch zu langweilig geworden und so war so viel Veränderung, sowohl was das Team anging, als auch die Aufgabenbereiche, als auch was die Zielgruppe angeht und die Herausforderungen, die immer wieder auf die Verlage oder auf die Buchwelt so einprasseln, von der CD-ROM übers E-Book bis jetzt zu KI. Also da wird es einem nie langweilig, weil man immer wieder vor neuen Herausforderungen steht, die man irgendwie meistern muss. Aber ich bin da total optimistisch und zuversichtlich, dass das Buch an sich als Basis immer erhalten bleiben wird, egal was drumherum passiert.
Ja, das will ich hoffen.
Ja.
Und in der heutigen Zeit wird viel auf Social Media einfach Buchcontent sozusagen gemacht. Bookstagram ist riesig, BookTok jetzt neuerdings auch. Bist du selber viel auf Social Media unterwegs oder lässt du das den Nachwuchs machen?
Sowohl als auch, also schon aus meinem eigenen Interesse und Beruf bin ich da viel unterwegs und muss mich manchmal auch ein bisschen bremsen, dass ich sage, so, jetzt lege ich das Handy zur Seite und lasse mich da nicht so beeinflussen, aber ich finde es auch mega spannend, was sich da tut und letztendlich profitieren wir ja auch wahnsinnig davon. Der Hype jetzt gerade mit Romance und Romantasy, der wäre gar nicht möglich ohne Social Media, ne? Aber und das war auch ähnlich wie, finde ich jetzt KI oder die E-Books so eine neue Herausforderung, dass wir so ganz andere Wege finden mussten, um der Zielgruppe zu begegnen, ne? Um die zu finden.
Und mit all diesen Veränderungen würdest du sagen, dein Beruf ist leichter geworden oder auch in manchen Aspekten schwieriger?
Ich würde eher sagen, dass er immer spannend geblieben ist. Da waren auch, ich weiß noch, als die CD-ROMs kamen oder das E-Book, hat man sich immer Sorgen gemacht. Und dann ist es doch irgendwie weitergegangen und man hat es eher genutzt, als dass es das hat uns ja nicht ersetzt, oder es hat das Buch nicht ersetzt und ich glaube, so wird es auch weitergehen. Also von daher bin ich eher optimistisch. Es ist, glaube ich, immer eine Frage, wie man damit umgeht.
Und muss Carlsen mehr für LeserInnen kämpfen als früher?
Es ist ganz unterschiedlich. Carlsen ist ja sehr breit aufgestellt, ne? Von Pixi über Erstleser, Beschäftigung, Comic, Manga, dann der ganze erzählende Bereich. Also wir haben ja wahnsinnig viele Zielgruppen, die wir da ansprechen. Und die Anzahl der Leserinnen hat auf jeden Fall abgenommen. Aber es gibt immer noch diese Vielleserinnen, die dann die Einzelnen kaufen mehr, aber es kaufen halt weniger Leute. Also ich glaube schon, dass wir zeitweise mehr kämpfen mussten. Gerade in meinem Bereich haben wir vor 2 Jahren noch gesagt, oh, Jugendbuch ist richtig schwierig. Es geht gerade das Jugendbuch durch die Decke. Also es ist immer wieder überraschend, und ich glaube, wir werden immer kämpfen müssen, wie jedes Produkt in Anführungsstrichen, um Aufmerksamkeit kämpfen muss. Wir werden uns dann nie ausruhen können, weil wir ja auch in einer sehr starken Konkurrenz stehen. Es gibt so viele Verlage, es gibt so viele Neuerscheinungen. Da werden wir immer kämpfen müssen.
Ja, also alles, was eine Konkurrenz ist, ist ja auch irgendwie eine Chance, sich zu präsentieren. Ne? Also Thema Social Media,
Ja.
kann man auch genauso gut Carlsen zeigen oder Werbung für Bücher machen, hatten wir eben schon das Thema. Genau. Eigentlich kann ich ja keine Carlsen-Lektoratsfolge machen, ohne Harry Potter anzusprechen. Du warst ja schon da, als einige der Harry Potter-Bücher veröffentlicht wurden. Wie war das für dich?
Als ich zu Carlsen kam, erschien gerade der fünfte Band und alle haben 2 Jahre auf diesen fünften Band gewartet. Und das war wirklich unglaublich. Ich hatte mit Harry Potter noch nichts zu tun, der wanderte dann erst später zu mir. Ich konnte das also so als Beobachterin wahrnehmen und es gab ein Fest bei Carlsen. Da waren, ich glaube, 3 oder 4 internationale VerlegerInnen eingeladen, die dann eine Textstelle in ihrer Sprache gelesen haben. Und das war so beeindruckend. Da hat man irgendwie, oder ich habe da schon gespürt, was das eigentlich für ein Riesending ist. Und aber auch, wie alle darunter geächtzt haben, wie hat man genug Papier besorgen können, klappt die Auslieferung, kriegen alle wirklich um Mitternacht die Bücher und so. Also das war Fluch und Segen zugleich, und ist immer noch spannend. Inzwischen bin ich ja für Potter auch zuständig und das macht auch viel Spaß, gerade auf dieser internationalen Ebene, und dass da so hochemotionale Fans sind, die ihr Leben, ihre Kindheit mit Harry Potter verbringen oder verbracht haben und immer noch so emotional an diese Bücher gebunden sind. Also das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes.
Absolut. Und stand da irgendwie das Team auch einfach mehr unter Druck, dass man so das Gefühl hatte, wir arbeiten hier wirklich an was Riesigem einfach und wollen das richtig machen?
Ja, das sind immer diese Potter-Sachen, weil das meistens ja auch internationale Co-Produktionen manchmal sind. Also es sind ganz andere Produktionsabläufe. Da wird immer ein großes Rad gedreht. Das ist immer alles lange ganz geheim und trotzdem muss man natürlich daran arbeiten. Und wir haben ja letztes Jahr ein Jubiläumsevent auf dem Rathausmarkt hier in Hamburg gemacht, wo wir dann den Weltrekord gebrochen haben und ja, ganz viele verkleidete Harry Potter Fans hatten und das sind so Events, die uns wirklich fast überfordern in der ganzen Planung, aber das war so toll, das zusammen dann trotzdem zu stemmen und ich finde, das gilt für alle Potter Projekte, dass wir dann immer ganz glücklich sind, wenn wir es hingekriegt haben und dass wir Teil des Ganzen sind. Das ist ein Privileg und das ist echt toll.
Ja, und gerade bei solchen Events kann man ja auch einfach sehen, was für Menschen dahinter stehen und was für große Massen sich einfach für dieses Thema begeistern und hat es dann irgendwie vor sich und nicht nur, ja, man sieht eben nicht nur die Verkaufszahlen mal.
Und das nach 25 Jahren, ne? Also da kann man den Rathausmarkt mit Fans füllen, die immer noch das Leuchten in den Augen haben. Das ist schon sehr besonders.
Ja. Das ist wirklich sehr beeindruckend.
Ja.
Ja. Die zentrale Verlagsarbeit geht ja einfach um das Thema Bücher und darüber möchte ich auch nochmal konkreter sprechen mit dir. Kannst du dich noch an bestimmte Bücher erinnern, die dich schon als Kind oder Jugendliche begeistert haben?
Als Jugendliche habe ich sehr gerne Krabat von Ottfried Preußler gelesen. Das war so eins der entscheidenden Bücher. Ich war nicht so eine Hanni und Nanni Leserin. Ich habe lieber so Fünf Freunde gelesen. Aber das war, glaube ich, das Buch, was mich so in meiner Jugend am meisten beeindruckt hat.
Und was liest du heute gerne?
Für mich persönlich, ja. Also du hattest mich ja schon auf meinem gerade Lieblingsbuch gefragt. Ich lese gerade sehr gerne den Bernhard Schlink. Das finde ich ganz toll. Ich habe jahrelang nur im Urlaub für mich gelesen, weil natürlich mein Verlagsalltag oder meine Verlagsfreizeit im Prüfen von Manuskripten besteht. Also auf jeder Reise, immer wenn ich unterwegs bin oder am Wochenende nochmal eben schnell ein Manuskript lesen. Und dann war immer so diese Diskussion, lese ich jetzt was für mich oder lese ich ein Manuskript? Und dann dachte ich, oh nee, wir müssen ein Angebot machen, ich muss das Manuskript lesen. Das heißt, meine Lesezeit für mich privat ist sehr beschränkt. Inzwischen versuche ich das wieder so ein bisschen aufzubrechen und ich bin immer ganz froh, dass mich Lesen immer noch so begeistert, dass ich immer noch gerne lese, ohne Kriterien im Kopf zu haben. Ist das was für uns? Sollen wir das kaufen? Passt das ins Programm? Von daher mache ich jetzt erstmal wieder so meinen Lesehorizont ein bisschen auf.
Ich glaube, das braucht man einfach auch als Lektorin, dass man irgendwie mal liest, ohne den prüfenden Blick irgendwie auf das Manuskript zu haben.
Und es interessiert mich auch, manchmal lese ich dann auch die Bestseller, um zu gucken, was ist gerade so der Nerv der Zeit oder was trifft den Nerv der Zeit oder Sachen, die mir empfohlen werden oder so. Also das ist für mich jetzt wirklich, da tut sich wieder so eine Tür auf, die ich wirklich begeistert aufmache und worüber ich mich freue, dadurch, dass ich jetzt drei Teamleiterin habe und so ein bisschen aus diesem Operativen mehr raus bin, entsteht da mehr Zeit wieder für mein eigenes Lesen. Und das finde ich ganz toll.
Und kannst du diesen Lektorinnenblick komplett ausstellen oder hast du immer die kleine Prüferin im Hinterkopf?
Ich habe immer die kleine Prüferin im Kopf, selbst wenn ich eine Speisekarte lese und da sind Fehler drin. Dann muss ich mich zurückhalten. Das kann man, glaube ich, nie ablegen. Mhm. Aber ich glaube, ich bin da nicht fanatisch. Ich schmutzel da dann drüber. Oder wenn ich Fehler, ich entdecke auch nicht alle Fehler. Man ist ja irgendwann auch total betriebsblind. Dann denke ich immer, soll ich jetzt dem Verlag mal eben kurz sagen, auf Seite 24 rechts unten, da fehlt ein Wort oder so. Mhm. Wir sind immer ganz froh, wenn solche Korrekturen kommen, dann können wir das in der nächsten Auflage dann verbessern, aber das kann man einfach nicht ablegen, diese Art des Lesens.
Nach so vielen Jahren Erfahrung.
Ich lese auch wahnsinnig schnell und ich muss mich auch nicht zum Überblättern, also ich fange an quer zu lesen, das ist natürlich auch so eine Art, die man lernt.
Einfach weil man im Berufsalltag wahrscheinlich keine Zeit hat, jedes Wort nochmal zweifach zu
Das
lesen.
kann man, wenn man dann so ein 500 Seiten englisches
Ja.
Manuskript hat, dann kann man sich das ausrechnen, wie viel Lebenszeit da
Ja.
reingeht. Wenn es einen begeistert, finde ich, ist es immer ein Privileg. Ne? Dann denke ich, wow, Teil meines Jobs ist, sowas Tolles zu lesen. Ne? Das ist dann
Absolut,
toll.
absolut. Was macht für dich ein gutes Buch aus?
Dass es mich berührt in irgendeiner Form.
Musst du was Neues lernen?
Nicht unbedingt. Es gibt so Geschichten, die hat man schon tausendmal gelesen und dann kommt es halt darauf an, wie es erzählt worden ist. Also von daher muss es für mich nicht immer unbedingt was Neues sein. Vielleicht ist das Neue dann der Erzählstil, so. Oder
Ja.
die Art, wie es erzählt ist.
Können Bücher mehr als unterhalten?
Ja, es gibt Bücher, die nur unterhalten, in Anführungsstrichen. Nur finde ich da auch relativ. Ne? Also ich lese zum Beispiel auch sehr gerne Judith Lennox. Das ist wirklich nur Unterhaltung. Da weiß ich, was ich kriege. Das ist immer dasselbe Schema. Aber wenn ich mich einfach nur unterhalten will, dann lese ich das gerne. Und es gibt Bücher, die anstrengend sind, von der Sprache oder auch vom Thema oder Bücher, die einen so auf der emotionalen Seite eher negativ berühren, die einem Angst machen oder die einen traurig machen oder so. Ne? Das ist dann was manchmal auch toll ist, aber was man manchmal auch ja nicht gut aushält. Also manchmal denke ich so, ich möchte gerade kein Buch zum Thema Krieg zum Beispiel lesen, weil so viel Krieg um uns herum ist, dass ich so denke, nee, damit möchte ich mich nicht beschäftigen. Da möchte ich mich vielleicht eher unterhalten lassen, wenn ich lese, oder gucke mir ein anderes schwieriges Thema an, was ich gerade besser aushalte als sowas dann.
Aber kannst du vielleicht auch mal helfen, mit so genau so einem Thema umzugehen, dass man sieht, ich bin vielleicht nicht die einzige Person, die damit zu tun hat?
Unbedingt. Also ich habe jetzt nicht das Thema Demenz in meiner Familie gehabt, aber ich habe das im Umfeld ganz viel und dann hat mich das Thema einfach interessiert. Und dann ist es manchmal gut, andere Berichte oder Texte darüber zu lesen, um sich nicht alleine zu fühlen, um zu wissen, ah, der oder diejenige hat es genauso empfunden, es stand genauso hilflos davor, ne? Es bin
Ja.
nicht ich alleine. Das ist natürlich, ich denke, Identifikation ist natürlich eine ganz hohe Lesemotivation, ne? Dass man was liest und sich da darin wiederfindet.
Hast du eine abschließende Buchempfehlung?
Im Kinder- und Jugendbuch oder allgemein?
Wie du möchtest.
Da würde ich ja wieder zu Herrn Schlink zurückkehren.
Der hat es wirklich
Der hat
angetan.
es mir wirklich angetan. Ja, ich habe aber auch gerne den Ewald Ahrens gelesen, Alte Sorten. Ich lese auch gerne den Haarhof, Unsere Seelen bei Nacht. Und im Kinder- und Jugendbuch, da kenne ich mich natürlich vor allen Dingen bei den Kasenbüchern aus. Da lese ich manchmal auch ein bisschen Konkurrenz, um einfach zu gucken, was hat bei den anderen gut funktioniert. Das würde ich natürlich nicht empfehlen. Ja, natürlich würde ich das empfehlen. Mir hat Force Wings auch sehr gut gefallen. Das ist ja bei DTV erschienen. Und unseren Serpent King finde ich natürlich auch ganz toll und kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen.
Sehr, sehr schön. Dann wisst ihr, was ihr zu lesen habt.
Genau.
Vielen Dank für das Interview.
Ich danke dir und ja, ich wünsche dir noch nette weitere Interviews.
Vielen Dank. So, wir sind am Ende dieser besonderen Episode und vor allem am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich hoffe sehr, dir hat diese Folge wie auch der Podcast insgesamt gefallen, denn für mich war Kapitel 0 ein tolles Projekt und ich bin Carlsen sehr dankbar dafür, dass ich die Gelegenheit dazu bekommen habe, es umzusetzen. Dieses Dankeschön gilt natürlich insbesondere allen Gästen des Podcastes, sowie Anne Bender, Ute Nöth und noch vielen anderen Menschen aus dem Verlag, die mich wahnsinnig toll bei dem Projekt unterstützt haben. Ohne euch wäre Kapitel 0 so nicht möglich gewesen. Vielen Dank auch fürs Zuhören dieser Episode und ich sage ein letztes Mal Tschüss und vielleicht auf Wiederhören.